China ist der Staat bei allen Startups der erste Auftraggeber und finanziert dadurch die Ökosysteme mit. Und in Deutschland kommen wir nicht raus, weil wir haben die Gründer, aber zu wenig Geld, weil der Staat seiner Pflicht nicht nachkommt. Wo sind denn die anderen 3000 Familien, die hunderte Millionen besitzen? Wo ist deren Geld? Ja, wo ich sage, wo investieren die in die Zukunft? Und da appelliere ich ganz bewusst mal an die Verantwortung jedes Einzelnen, nicht nur an sich zu denken, sondern daran zu denken, den Wohlstand, den ich habe, den habe ich verdient, weil die Gesellschaft so funktioniert und nicht, weil ich jetzt herausragend großartig war. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz großartig dazu beitragen wird, dass wir eine sehr, sehr reiche Gesellschaft sind und gleichzeitig keiner mehr sich arm fühlen muss. Das ist so meine Utopie, an die ich glaube.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und hier geht es ja um den Sinn und den Unsinn in der Digitalisierung. Und Digitalisierung wird ja insbesondere geprägt von der künstlichen Intelligenz. Ich selber habe mich in den späten 90er Jahren mit Expertensystemen beschäftigt. Das war damals die künstliche Intelligenz. Hat nicht so richtig funktioniert, weil wir dachten, wir müssen alles in Regeln formulieren und dann die Ausnahme von der Regel und so weiter. Und wenn man dann eine von Millionen Regeln vergisst, dann stürzt das ganze System ab. Ja, das war ein wenig frustrierend und ich habe dann andere Dinge gemacht und ich hätte es fast übersehen. Hätte mich 2012 jemand gefragt, ob das nochmal was wird mit der künstlichen Intelligenz, hätte ich gesagt, nein, also nicht zu unseren Lebenszeiten. Ja, so kann man sich täuschen, denn gerade zu dieser Zeit hat der Geoffrey Hinton mit ImageNet bewiesen, dass neuronale Netzwerke, die wir für inperformant gehalten haben, dass diese neuronalen Netzwerke plötzlich funktionieren. Und auf einmal war sie wieder in aller Munde, die künstliche Intelligenz. Und ich investiere ja auch in Startups. Und es ist gar nicht so leicht, KI-Startups zu finden und wie man das macht. Und hätte man vielleicht früher beginnen sollen mit diesem Thema. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Das ist der Fabian Westerheide, CEO von AI for Humans. Er ist ein internationaler Experte für KI, Unternehmer und eben auch Risikokapitalgeber. Fabian, herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, guten Nachmittag und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Künstliche Intelligenz. Das ist ja auch immer etwas anderes. Ja, es war mal ein Taschenrechner. Zu meinen Zeiten nannten wir den Rechengehirn. Der Schachcomputer, der den Kasparov geschlagen hat, ein klassisches Expertensystem, würden wir heute nicht mehr als künstliche Intelligenz bezeichnen. Was ist denn künstliche Intelligenz heute?
Ja, das ist eine schwierige Frage und die kann ehrlich gesagt keiner definieren, weil... Also erstens, künstliche Intelligenz ist nur ein Überbegriff. Ein Überbegriff, der heute die Regulierung, die Politik, die Investoren, die Datenströme, die Ethik, die Moral, das Training, das Weiterbilden von Menschen, all das umfasst. Also künstliche Intelligenz ist heute eigentlich ein großer Sammelbegriff, wo ganz viel drin ist, was schon lange die Informatik verlassen hat, weil heute 90% der Leute über KI reden, die können gar nicht mehr programmieren. Ja, das heißt, das hat schon die Informatik lange verlassen. Rein praktisch gesehen reden wir von Systemen, die eigene Entscheidungen treffen können und immer menschenwürdiger werden, was die Intelligenzleistung angeht. Und das ist so ein schwammiger Begriff, dass das alle 2 Jahre neu definiert wird, weil wir alle 2 Jahre eine tolle neue Errungenschaft haben und alles, was davor war, heute dann als Bot, als Rechenleistung, als Computer bezeichnen, als Handy bezeichnen. Ja, also die Magie verschwindet, sobald wir es erklären können.
Also künstliche Intelligenz scheint das zu sein, was ewig unerreichbar bleibt. Im Moment haben wir große Fortschritte erzielt, aber wir nennen es eben dann wieder anders, maschinelles Lernen beispielsweise. Also diese Systeme lernen ja wirklich selber. Jetzt investierst du, seit wann investierst du in KI?
Ich habe 2014 Ascard Capital gegründet und das war damals der erste Fonds weltweit, der gesagt hat, ich investiere nur in künstliche Intelligenz. gibt auch andere, die haben schon immer in KI investiert, aber nicht mehr im klaren Fokus. Deswegen seit 2014 und inzwischen im zweiten Fonds. Also ich habe in Asgard Capital einmal den ganzen Zyklus mitgenommen, den du angesprochen hast, nämlich aus der ersten Welle, ja, 2014 bis ungefähr 2020. Und inzwischen bin ich Partner in einem zweiten Fonds, der heißt AI Fund. Da investieren wir seit letztem Jahr wieder drin, also in die nächste Welle, die seit 2023 entstanden ist und die nächsten 5-6 Jahre macht.
Okay. Jetzt, wie ist das gelaufen, die erste Runde?
Jein. Ja, also wirklich mal jein. Sind wir ehrlich, mit KI ließ sich sehr lange kein Geld verdienen. Bis heute verdienen eigentlich nur die großen Cloud-Provider, also die Hyperscaler aus den USA, ihr Geld. Und Punkt. Und dann verdienen inzwischen die ganzen Service-Provider Geld, also die Integratoren, die ganzen Berater, die das übersetzen, Strategieberater, die schöne Folien gebaut haben für die Konzerne und that's it. Ehrlich gesagt verdienen seit 10 Jahren kaum eine KI-Firma wirklich signifikant Geld. Ja, jetzt wird's besser und ich habe jetzt die ersten Firmen im Dealflow, die so 1-2 Millionen Umsatz machen nach 1-2 Jahren und wirklich stark wachsen, die wir beide aber wahrscheinlich gar nicht als KI bezeichnen würden, weil sie die Technologie verwenden, die 10 Jahre alt ist, aber sie jetzt verkaufen können. Das ist das Dilemma. Der Kunde, ein Mittelständler, ein Großkonzern, ein Unternehmen kauft meistens nur etwas ein, was alt ist, weil deren Prozesse und deren Strukturen und Infrastruktur alt ist. Das heißt, die wahre KI kriegt gar nicht verkauft. Und das ist so das Dilemma. Das heißt, rückwirkend habe ich immer investiert in tolle KI-Firmen und ich habe auch gutes Geld an ihnen verdient. Aber nicht, weil sie Umsätze gemacht haben, sondern weil sie dann strategisch aufgekauft wurden, weil jemand gesagt hat, ich brauche das Team, ich brauche die Technologie, um sie selber zu vermarkten und umzusetzen. Und da kann ich im Detail reingehen. Also ich habe jede Menge Beispiele.
Aber es ist ja gar nicht schlecht, ja, wenn man gute oder auch mittelmäßige Exits hinbringt. Man hat ja sehr viel gelernt und man hat auch das Startkapital für die nächste Runde. Ich konnte es sehr gut nachvollziehen. Künstliche Intelligenz ist sehr rechenintensiv. Also die Amazon Web Services, die Microsofts, die IBMs und you name it, die eben Cloud Services zur Verfügung stellen, die haben da ganz bestimmt ganz ordentlich an dieser Geschichte verdient. Und mit den Firmen ist es wirklich so.
Nvidia,
ja, Wahnsinn, oder? Also bald eine also
Nvidia ist ja der große Gewinner. Ja,
das ist unglaublich, oder? Also unsere Kinder oder auch wir haben gezockt wie die Blöden und das hat die Grafikkarten günstig gemacht und auf einmal konnte man künstliche Intelligenz rechnen.
Ja. Ja, aber Nvidia ist ja der große Gewinner, erst mit Grafikkarten für die Gamer, E-Sports, dann Grafikkarten für die ganzen Bitcoin-Miner, habe ich auch mitgenommen als Welle und dann KI, also ich folge Nvidia, seitdem ich ein Kind bin, hätte ich mal damals schon gekauft, aber ich will mich nicht beschweren, ich bin rechtzeitig eingestiegen.
Ja, also den richtigen Moment zu erwischen, ist besonders schwierig. Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, die neuen Firmen. Ja, also wir werden jetzt vermutlich Firmen sehen und OpenAI ist eigentlich ein Hybridbeispiel dafür. OpenAI kommt aus dem Nichts und richtet sich an Konsumenten. Das hatten wir vorher noch nicht so. Wie du gesagt hast, die guten Lösungen wurden aufgekauft von Frontrunnern teilweise, die das in ihr Geschäftsmodell integriert haben. Ich vermute mal Google, Microsoft, die haben alle eine Menge dieser Firmen gekauft und dann integriert. Da spürt man dann am Markt noch nicht so richtig. Jetzt scheint das richtig anzukommen auf dem Markt. Jetzt gibt es auch erste Firmen, die direkt an Konsumenten herangehen. Eine ganze Welle an solchen Unternehmen. Und da können wir uns gut vorstellen, denke ich, dass die auch von der Bewertung richtig abrauschen. Aber wie findet man jetzt da den richtigen?
Also wortwörtlich würde ich jetzt gerade gar nicht in sogenannte generative KI investieren, weil es so viele gibt und es ist gerade sehr, sehr schwer herauszufinden, wer wird der Gewinner. Also als Investor willst du ja die eine Firma identifizieren, die in 10 Jahren an der Börse sehr, sehr erfolgreich läuft. Und nicht die anderen 8 oder 9 Firmen, die vielleicht irgendwie sich durchwursteln. Und da es gerade so viel gibt und so wenig Käufer und so wenig Exit-Kanäle, ist das gerade eine ganz, ganz schwierige Sache. Also meine Investments laufen bisher in Firmen, die schon KI vorher entwickelt haben und vor der aktuellen Welle, also 2023, schon das Team hatten und die Expertise. Alles, was jetzt erst aufploppte, lasse ich erstmal die Finger von. Beispiel, ein OpenAI hat eine Expertise seit 2016, 17, also die sind schon eine ganze Weile dabei. Und es gibt Alternativen zu OpenAI, wir reden von Aleph Alpha, Wir reden von Neuronic. Das sind valide Wettbewerber, die aber nie die Größe erreichen, sondern in ihrer Nische erfolgreich sein müssen. Also als Beispiel, wenn wir über LMM sprechen, reden wir über Firmen, die für entweder sehr datensicher sind oder besonders gut sind für deutsche Sicherheitsbehörden oder die Expertennetzwerke aufbauen, also was du immer angesprochen hast, Domain-Knowledge haben und dann halt im Bereich Automotive oder Chemie besonders gut sind und besonders tiefe Vorgänge verstehen und helfen können. Und dann ist es wie immer, ist die Sage, kann ich etwas bauen, was die anderen nicht so schnell bauen kann und kriege es besser und schneller verkauft. Also kann ich diese sogenannten Vertriebskanäle aufbauen. Ich bin zum Beispiel kein Freund für Investments im Endkonsumentenbereich, weil A, in Deutschland wir da noch nie Erfolge mit hatten. Das machen immer die Amis. Und B, Endkonsumentenbereich ist so ein schnelllebiges Geschäft, da sind die Amerikaner viel aggressiver und schneller drin als wir, weil die bauen Produkte und testen sie am Markt. Wir bauen Produkte erst, wenn sie richtig gut sind. Das ist in der Industrie und in der Medizin zum Beispiel lebensnotwendig. Unsere Autos fahren halt idiotensicher und gut und töten uns nicht. Bei den Amis werden die Autos auf die Straße gelassen und wenn du halt mal dabei stirbst im Tesla, dann ist das halt so. Stand ja vorher in den AGBs drin.
Ist ein wenig Schwund ist immer und das muss man den Amis wirklich lassen. Am Konsumenten, da sind die richtig schnell dran und die sind halt auch relativ agil. Ich finde das auch sehr schön, wie du das formulierst, dieser Unterschied in Deutschland, in Europa, sind wir eben eher in klassischen Prozessen drinnen. Wir erzeugen Produkte, die müssen wirklich funktionieren. Und manche Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, dann lohnt sich auch das entsprechende Investment. Hast du einen Tipp für uns?
Ja, also ich schreibe gerade das Buch und habe geschrieben das Buch Die KI-Nation, wo ich mir wirklich den Kopf zerbrochen habe. Was ist der deutsche Weg? Und der deutsche Weg wird über die Industrie sein. Also wir brauchen die KIs, die unsere Industrie steuern, die unsere Autos besser produzieren, unsere Energie effizienter verteilen, die hinter den Staat digitalisieren und entbürokratisieren, die zuverlässig sind, die fair sind, die transparent sind. Das müssen nicht die schnellsten sein, das müssen nicht die intelligentesten sein, sondern wie gesagt die zuverlässigsten. Und wir Deutsche müssen diesen Weg über die Zuverlässigkeit treffen, dass jemand sagt, ich brauche eine KI, die zu 99,9% immer richtig liegt und nicht wie ChatGPT so halt anfängt zu lügen, wenn es die Antwort nicht weiß. Das heißt, wir werden unsere Stärke im Zusammenspiel unserer Industrieplayer finden und ich möchte, dass wir es schaffen, irgendwann Datenmonopole zu bauen in Deutschland und auch KI-Monopole zu bauen, weil die Chinesen machen das bereits seit 10 Jahren sehr aggressiv und sehr erfolgreich und vernetzen alles in ihrer Industrie untereinander, was später, das weißt du am besten, extrem hohe Gewinne abwirft, ja, Produktivitätsgewinne für die Gesellschaft. Und das ist aus meiner Sicht unser Weg. Ja,
also
und der ist aber schwierig, weil Digitalisierung in Deutschland halt immer noch nicht richtig angekommen ist.
Naja, China tut sich etwas leichter. Also um flächendeckend sowas einzuführen, braucht man ja nur eine Diktatur. Dann klappt das auch. Da ist nur das Problem.
Oder eine kulturelle Bereitschaft.
Ja, genau. Das sind wir wieder bei den Amerikanern. Also wir haben da ein wenig einen kulturellen Aufholbedarf oder ja, wir wünschen uns, glaube ich, beide, dass dieser kulturelle Wandel stattfindet. Was braucht es denn da, damit das funktioniert?
Also erstens, wir brauchen mal eine Politik, die zukunftsgewandt ist, also eine Zukunftsagenda für Deutschland, entweder durch eine neue Partei oder bestehende Parteien, die einfach mal sagen, wir machen jetzt Reformen, die in 10, 20, 30 Jahren funktionieren und da den Wohlstand erhalten und ausbauen. Das machen die Chinesen bereits so, die bauen für die Zukunft und nicht nur für die Gegenwart. Das heißt, wir müssen wegkommen von Wohlstandsverteilung in der Echtzeit zu Wohlstandsbewahrung für die Zukunft. So, das ist aber ein Generationenkonflikt in einem Land, wo wir immer älter werden, ja, und die wollen konsumieren und immer weniger Kinder haben, die noch keine demokratischen Rechte haben. Also leider halte ich die Demokratie dafür nachteilig, weil sie die Zukunft nicht richtig diskontiert. Ja?
Also es gibt keine Repräsentation für die, die noch nicht geboren sind, ja nicht einmal für die, die noch in die Schule gehen. Ja, die werden immer benachteiligt zugunsten. Wir haben also eine gerontologische Demokratie.
So, dann braucht es aus meiner Sicht mal eine Image-Kampagne, also für KI und für Digitalisierung. Ja, also anstatt Angstmacherei und zu sagen, es wird deine Jobs wegnehmen, ist es eher so, sieh es als Chance, begreife es. Ganz viele tolle Use Cases in der Gesundheit, ja, wie es uns alle gesünder macht und wie das Gesundheitssystem besser funktioniert, wie die Bildung besser funktionieren könnte oder auch wie die Bildung schon weise funktioniert. Also ein Umdenken in, hab nicht eine Angst vor der Technologie, sondern sieh diese Technologie als Chance an, dass es uns allen auch besser gehen könnte. So. Und das wären so meine ersten Ansätze. Ja? Also das Framing, das Wording zu drehen in die Zukunft kann großartig sein, weil rückwirkend betrachtet ist die Zukunft immer großartig geworden. Ja. Rückwirkend betrachtet leben wir länger, gesünder, besser, glücklicher, vernetzter. Und heute töten wir uns doch am ehesten selber als externe Faktoren. Wir bringen uns um durch Faulheit und Überkonsum, besonders im Bereich der Ernährung, aber schon lange nicht mehr durch externe Faktoren. Heißt, wir leben in der besten Zeit der Welt und die Zukunft könnte noch besser sein, wenn man das nur intellektuell begreift.
Also es gibt keine guten Gründe zu glauben, dass die Zukunft nicht besser werden kann. Sie wurde immer besser, ja, das zeigen uns die letzten 200 Jahre. Und Deutschland hat dazu sehr viel beigetragen. Das Programm ist vielleicht so 100, 150 Jahre alt, als die Industrialisierung in Deutschland so richtig griff. Da gab es dann zwischenzeitlich mal eine sehr düstere Zeit, aber seither ist Deutschland immer vorneweg. Haben wir uns da, oder war, ja, bis vor kurzem immer vorneweg, haben wir uns zu sehr auf unsere bestehenden Erfolge verlassen, vertrauen wir, haben wir zu sehr dieses Anspruchsdenken, dass wir sagen, wir haben ja so viel geleistet, ja, und dieser wunderbare Verbrennungsmotor und das Getriebe und all diese Leistungen, Energieproduktionsmechanismen, die wir entwickelt haben, Kohlekraftwerke, die wir gebaut haben, Dampfturbinen, all diese Dinge, dass wir da einfach zu stolz drauf sind, um uns auf neue, zu neuen Ufern aufzumachen?
Ja, das ist... Wie nennt man das? Unsere Gesellschaft und der Teil der Gesellschaft, weil ich bin zu jung aus dieser Generation. Ja, ich hat sich zu sehr auf seinen Erfolgen ausgeruht. Also der DAX besteht primär aus Firmen, die vor oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, also aus der Weimarer Republik kommen oder nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Ich glaube, die einzige Technologiefirma, die wir im DAX haben, SAP. Ist SAP. Und SAP ist was aus dem Produkt der 80er und SAP hat in den letzten 10 Jahren es vollkommen verpeilt, auf KI umzuwechseln. Die SAP hat ja das Nervensystem jedes Unternehmens, hat alle Datenströme und müsste eigentlich die größte KI-Firma der Welt sein, hätten sie strategisch gekonnt. Und das haben sie nicht geschafft, weil es ein deutsches Problem ist. Es läuft ja gut, wir machen Gewinne, also machen wir eher ein Politikum daraus, wie die Gewinne verteilt werden, als dass wir investieren in die Zukunft. Und das ist ein sehr deutsches Problem. Und wir haben eigentlich die letzten 20 Jahre nichts mehr auf die Welt gebracht oder auf die Straße gebracht, was irgendwann erfolgreich innovativ war. Wir haben die ganze Digitalisierungswelle verpeilt, und auch nicht gemacht. Und jetzt gucken wir uns an, die Taiwanesen, Japaner und die Koreaner waren auch nie Technologienationen, haben aber mit viel Geld es geschafft, Halbleiterchips zu produzieren und dort die Nummer 1 in der Welt zu werden. Heißt, mit der richtigen Politik kann man das alles schaffen. Weil Länder, die weniger hatten als wir, haben es geschafft, uns zu überholen. Ja,
aber die hatten vorher auch nichts. Also Singapur vor 30 Jahren, Taiwan vor 30 Jahren, das waren ultraarme Länder, sagen wir vor 40 Jahren, die hatten richtig den Biss, das zu entwickeln. Ich glaube ja nicht, dass den Deutschen der Biss fehlt, aber oder zumindest den jungen Menschen, die gehen halt dann alle irgendwo anders hin, ja, wo das richtig funktioniert, der klassische Brain Drain. Jetzt kann man natürlich mosern, jammern darüber, aber ganz konkret, was trägst denn du dazu bei, damit sich die Situation in Deutschland verbessert, damit die Leute aufwachen, damit die das mitbekommen? Wir reden jetzt über Rise of AI. Was ist denn das?
Genau, ich habe 2014 den Fonds initiiert, weil damals merkte, die Gründer brauchen Geld. Also dachte ich mir, Geld kann ich besorgen, Geld. Dann habe ich festgestellt, es braucht aber auch Netzwerk und habe angefangen, eine transhumanistische Meetup-Gruppe zu haben, namens Berliner Futuristen. Und da haben wir über das Thema Singularität gesprochen, Ray Kurzweil war damals populär, Transhumanismus. Und das hat sich im Kern zu einer KI-Konferenz gewandelt, die dann tagesweise, später 2 Tage, später 4 Tage lief, wo wir jedes Jahr die wichtigsten Köpfe zusammenbringen. Also dieses Jahr findet sie wieder im Mai statt. Wir haben dort unsere Bundesministerin für Wirtschaft, welche Wissenschaft, wir haben also Forschungsministerin, ich habe den Digitalminister aus Bayern, ich habe unseren höchsten General, ich habe die größten KI-Köpfe, Investoren. Also ich bringe aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik jedes Jahr die wichtigsten 200 Akteure zusammen und also unterstütze die Diskussion, damit wir in Deutschland in der Netzwerkbildung vorankommen. Plus, ich streame das alles kostenfrei. Jeder in der Welt kann sich das angucken, weil Wissen muss kostenfrei zugänglich sein. Und das ist so mein Beitrag, den ich mache, indem ich eine Plattform zur Verfügung stelle, damit diskutiert werden kann. Meine Frau und ich machen das als Familienunternehmen. Wir machen es ehrenamtlich, weil wir das nicht aus Gewinnabsichten machen, sondern wir machen das für die Mission und Sache. Obendrein habe ich jetzt ein Buch geschrieben, was ja genau das auch nochmal thematisiert. Was können wir in Deutschland machen, damit wir nach vorne kommen, damit wir unsere Stärke wieder ausspielen, damit der Ehrgeiz, der in der Gesellschaft ist, wieder bündeln und wieder kraftvoll für 10, 20, 30 Jahre Wohlstand auch erschaffen können. Und das ist so meine kleinen Teile, die ich dazu beitrage.
Weiter kommen wir in die Zukunft gar nicht gucken. Wie heißt das Buch? Wann kommt es raus?
KI-Nation. Und es ist mein erstes Buch. Ich bin gerade Manuskriptphase fertig. Jetzt bin ich in der Lektorenphase. Ziel ist es, so im Mai druckfertig zu haben.
Ah, geil. Okay, also wir werden es dann, wenn es soweit ist, auch unten verlinken in den Shownotes, wenn das rauskommt. Gib uns so einen kleinen Preview. Ein paar Dinge hast du ja schon erwähnt. Ja, also das Mindset zu ändern. Was kann man denn sonst noch tun? Was kann vor allen Dingen, unsere Zuhörer kommen ja aus den unterschiedlichsten Bereichen, was kann denn jeder Einzelne tun, damit wir KI-fit werden, damit wir diese Welle als Wohlstandsmotor für uns nutzen?
Also erstens, jeder kann KI erstmal nutzen. Ja, selber testen, experimentieren. Wir reden von ChatGPT benutzen und nicht sofort aufgeben, sondern wirklich damit zu arbeiten, Prompting zu lernen. Also wie kann ich eine KI bedienen, also die Begrifflichkeiten zu nutzen und herauszufinden, dass ChatGPT ein großartiges Werkzeug ist. Also ich benutze das täglich dutzende Male für 3000 Sachen. Ich benutze DeepL, ich benutze Midjourney, ich benutze DALL-E etc. Also kurzum begreifen, hey, das ist ein geiles Werkzeug, das will ich nicht mehr aus der Hand legen. Erster Schritt.
DeepL. Zweiter Schritt. Sag mal schnell was zu DeepL, wo kommt das her?
DeepL ist eine deutsche Firma, ja, die sehr gute Übersetzungen macht. Plus, ich benutze es für DeepL Write. Also ich schreibe in ChatGPT, lasse ich mir Texte vorschreiben, packe die bei DeepL rein und lasse sie dann sprachlich von DeepL korrigieren, weil DeepL ist ein sehr guter Lektor. Und gerade so für Behördenpost hilft es mir, meine Emotionen wieder rauszunehmen, die ich drin hatte.
So, also DeepL sagt dann, Moment mal, lieber Fabian, das ist ein wenig unhöflich oder möchtest du das so emotional schreiben und dann kommt das raus.
Ja, ich kann DeepL auch inzwischen anklicken, schreibe es freundlich, schreibe es geschäftlich, schreibe es seriös, schreibe es technisch. Ich kann also die Zielgruppe sogar vorher anklicken und dann kriege ich passend zur Zielgruppe die richtigen Texte.
Okay, das sind die Tools und da gibt es sogar eins aus Deutschland.
Aus Deutschland. So ungefähr. Also wir haben jede Menge Werkzeuge, kann ich immer nur empfehlen, sie einfach auszuprobieren und einfach zu testen. In der Firma geht es darum, dass man vorantreibt, dass alle Prozesse digital werden. Also dass man versteht, wo ist der Klick eines Menschen, wo ist ein Mensch drin, wo ist eine Maschine drin. Und sobald man seine Prozesse digital hat, kann man erst KI draufsetzen. Also das Verständnis dafür, dass man alle Wertschöpfungsprozesse in der Firma abbilden kann. Um dann zu gucken, wie mache ich mir eigentlich meinen Job einfacher, indem ich dort ein, zwei Werkzeuge benutze, also Software benutze, um das einfacher zu machen. Das dritte ist natürlich, bester Beispiel, der Staat. Ja, also der größte Hebel ist, der Staat muss digitalisieren. Wenn der Staat nicht als Vorbild vorangeht, dann werden auch die Bürger nicht nachziehen. Wir sehen es in Estland, wir sehen es in Dänemark, wir sehen es in Norwegen, Schweden, in Singapur, in China. Wenn der Staat vorgibt, mach deine Steuererklärung digital, mach deine Behördengänge digital, dann müssen die Bürger digital werden. Und das befruchtet sich massiv, weil der größte Arbeitgeber und der größte Auftraggeber in der Demokratie ist ja der Staat. Der sammelt das meiste Geld an, hat die meisten Budgets, hat die meisten Leute. Also wenn ich irgendwo anfangen sollte zu reformieren, dann brauche ich einen digitalen Staat. Und das ist übrigens die größte Herausforderung, und das hinzugehen, weil das sehen wir in China. China ist der Staat, bei allen Startups der erste Auftraggeber und finanziert dadurch die Ökosysteme mit. Und in Deutschland kommen wir nicht raus, weil wir haben die Gründer, aber zu wenig Geld, weil der Staat seiner Pflicht nicht nachkommt. In den USA gegenteilig, ja, finanziert der Staat sehr früh Grundlagentechnologie und hat den Markt so liberalisiert, dass das private Vermögensgeld in die Startups fließt. Also dort ist der Staat als Market Maker viel aktiver und lässt einfach mehr Kapital reinfließen. In Deutschland fließt viel zu wenig Kapital in Gründer, sondern fließt eher in Betongold. Ja, also die ganzen Family Office, die ganzen Vermögenden, wir reden von Vermögenden ab so 100 Millionen aufwärts,
investieren die verwalten alle ihren Wohlstand in Immobilien. wo man sich dann fragt, wer soll denn in diesen Häusern noch wohnen, wenn es dann keine Menschen mehr gibt, die in Deutschland arbeiten wollen, wer soll sich dann, also wer soll die guten Gehälter haben? Und das finde ich auch sehr spannend am chinesischen Beispiel, da kenne ich es nicht so genau, aber in den USA, die Firmen bekommen eben keine Fördermittel, sondern Aufträge. Ja, also Firmen brauchen kein billiges Geld für gut geschriebene Förderanträge, sondern Firmen brauchen Aufträge, wo sie dann auch was liefern müssen. Ja, die Fördermittel, die gibt es ja nur für einen guten Antrag und dem Staat ist es eigentlich egal oder der Person, die hinter dem Förderantrag, die den entscheidet, ist es ja egal, ob da ein wirtschaftlicher Erfolg herauskommt oder nicht. Sie will nur ihren eigenen Job nicht verlieren. Das heißt, da wird dann ganz genau geprüft, werden alle Fördervorgaben eingehalten. So funktioniert Wirtschaft nicht. Ja, wenn die Firmen dann auf den Markt müssen, dann können die das gar nicht. Und in den USA werden die wirklich von Anfang an trainiert. Und die USA fördert sehr viel. Das geben die bloß nicht zu, um die Republikaner nicht zu beleidigen. Ja. Aber der Staat fördert durch Aufträge in neue Techniken, der lässt einfach neue Dinge entwickeln, weil dieser Staat einfach weiterkommen möchte und dann stellt das den Firmen einfach zur Verfügung und da sagt dann niemand, ah, die profitieren jetzt von staatlichen Investitionen und werden da reich. Ja, Reichtum ist das, was den Wohlstand für alle erzeugt.
Korrekt. Ja, also die Chinesen treten als Auftraggeber hin, die Staatsunternehmen kaufen Lösungen ein, das heißt, die Firma muss auch was liefern können. Die Amerikaner gehen viel früher rein, unterstützen es und dann wird es verschenkt gesellschaftlich und sie lassen viel mehr Kapital fließen. Und wir in Deutschland haben so das Schlechteste aus beiden Welten. Der Staat gibt keine Aufträge, sondern Förderung. Und ich selber weiß aus Erfahrung, Förderung befördern nicht den Besten, sondern der, der am besten Anträge schreiben kann. Und Anträge schreiben ist keine Fähigkeit, die ich brauche, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Und das ist unser Dilemma und ich nenne es immer Förderkorruption, weil noch schlimmer ist, das Geld wird immer an dieselben Leute verteilt. Es gibt ganze Firmen, die leben von Förderungen, die sind nicht wettbewerbsfähig, müssen sie auch nicht sein, die müssen einfach nur sehr gute Anträge schreiben. Das funktioniert wunderbar
als Geschäftsmodell. Förderung als Geschäftsmodell, wenn man gute Anträge schreiben kann und natürlich gute Beziehungen hat, weil ja auch der Fördergeber dann weiß, ja, da kann mir nichts passieren. Die machen das dann schon so, dass die Förderkriterien alle erfüllt sind. Geschäftlicher Erfolg kommt nicht raus, das ist einfach nur Verschwendung, nämlich auch Verschwendung von motivierten, kompetenten Mitarbeitern, die in diesen Förderunternehmen sozusagen geparkt bleiben und der eigentlichen Wirtschaft, die den Wohlstand schafft, verloren gehen.
Da werden jedes Jahr Milliarden verschenkt. Würde man, und das ist nun mal der Unternehmer an mir, diese Milliarden in den Markt investieren, als sogenannter Fachbegriff heißt Fund of Funds, heißt ein Venture Capital Fonds, so ein Wagniskapitalgeber, das ist der Investor, der sucht sich die Startups aus, der investiert, der fördert die, der baut mit denen die Firmen, der begleitet sie, ja, und der ist dann operativ drin. Diese Investoren, denen fehlt es an Geld, weil die normalen Quellen, nämlich reiche Vermögende und Pensionskassen in Deutschland nicht funktionieren. So, und der Staat auch nicht. Das heißt, die üblichen Quellen, reiche Familien, Pensionskassen, der Staat, die wir in China und USA sehr aktiv haben, die fehlen in Deutschland. Ergo ist unser Startup-Markt chronisch unterfinanziert. Und der Staat könnte zwei Sachen machen. Anstatt 20 Milliarden zu fördern, verteilt er die 20 Milliarden auf und unter uns 2.000-3.000 Startups. 2.000-3.000 Startups mehr jedes Jahr. Wie viel Innovation wir dabei hätten. Wäre großartig, weil dann der Markt es regelt, welches dieser Startups wächst und sich durchsetzt. Plus, was der Staat nicht macht, ist unsere Wohlhabenden oder Reichen zu incentivieren, zu investieren. Also, du hast ja gesagt, Immobilien werden alle gekauft, das ist wunderbar. In China sagt der Xi Jinping allen Reichen, ihr müsst das machen. In den USA machen die das, weil die einfach an die Gesellschaft glauben. Und in Deutschland passiert weder noch. Ja, also Ausnahme ist der gute Dieter Schwarz unten im Heilbronn, der 1 Milliarde für künstliche Intelligenz zur Verfügung gestellt hat. 1 Milliarde. Das ist vorbildlich. Die Susanne Klatten hat weniger investiert, aber investiert auch sehr aktiv in Technologie, in Unternehmertum, in der Firma Unternehmertum. Und dann hört's auf. Wo sind denn die anderen 3.000 Familien, die hunderte Millionen besitzen? Wo ist deren Geld? Ja, wo ich sage, wo investieren die in die Zukunft? Und da appelliere ich ganz bewusst mal an die Verantwortung jedes Einzelnen, nicht nur an sich zu denken, sondern daran zu denken, den Wohlstand, den ich habe, den habe ich verdient, weil die Gesellschaft so funktioniert und nicht, weil ich jetzt herausragend großartig war.
Es ist beides.
Und das heißt,
ja. Zeit, also es gibt Leute, die erfolgreich sind, aber erfolgreich kann man nur sein, wenn man auf einer großartigen Gesellschaft aufbaut. Und ich denke, Reichtum verpflichtet, ja, mit diesen Unternehmern, ja, also diesen Angstschweiß der Unternehmer, der Start-up, die Geld suchen, zu spüren und mit denen mitzufiebern, ja, dort mit auf den Markt zu gehen. Also bei den Investments, die ich mache, da stelle ich mich auch schon mal auf einen Messestand und spreche Kunden an. Das macht richtig Spaß, ja. Also ich kann mir eigentlich keine bessere und interessantere Tätigkeit vorstellen, auch am aktuellsten Stand jung zu bleiben. Ja, gibt es keine bessere Möglichkeit, als zu investieren, oder?
Ja, also Startups halten jung. Und zwar also ich bin beim AL Fund drin, da bin ich der jüngste Partner. Unser ältester Partner ist 62. Mein Gott, der ist immer noch eine Dampfmaschine. Der ist seit 30 Jahren Unternehmer und der hat eine Vitalität und Energie wie ein 40-Jähriger. Warum? Weil ihn der Markt jung hält, weil er immer wieder mit jüngeren Leuten zusammenarbeitet. Und wer das sehr gut gemacht hat, war der gut verstorbene Henry Kissinger, der gesagt hat, lade zu meinen Feiern nur Leute ein unter 35, weil ich von denen noch am meisten lernen kann. Also auf die jüngere Generation auch mal hören und nicht nur meckern.
Ja, und das Coole ist ja, wenn man in so einen Geschäftsführer, in so ein Unternehmen investiert hat, der Geschäftsführer hat dann Zeit für einen. Ja, man bekommt wirklich, also ich halte ja viele Vorträge und ich bleibe damit am besten am Laufenden, indem ich meine monatlichen Beratungsgespräche mit meinen Gründern habe und da kriege ich wirklich alles mit. Ja, und da wird auch offen darüber gesprochen und da bleibt man wirklich an der Kante des Wissens. Also mich fasziniert das total.
So genau. Und deswegen schlage ich immer vor für den Anfang, weil dieses Business Angel Aktivität ist sehr teuer und sehr riskant. Fangt an mit sogenannten Venture Fonds, also investiert in den Fonds, weil dann kriegt ihr auch alles mit. Kriegt ihr auch alle Portfoliofirmen mit, könnt in allen Calls dabei sein. Habt aber ein professionelles Team, die das Geld für euch anlegt. Ja, und verwaltet. Das heißt, dann sammelt man Erfahrung und dann kann man später sagen, boah, die zwei Firmen finde ich super, die kann ich auch fachlich unterstützen. Da möchte ich gerne eine aktivere Rolle haben. Und so kommt man langsam an den Markt ran.
Ja, das finde ich auch richtig super. Man möchte sich ja, also ich zum Beispiel, Finanzen interessieren mich ehrlich gesagt nicht besonders. Ja, also ich gebe ganz gern Geld aus und ich bekomme auch gern eines, aber all diese Details, ja, mich interessiert die Technik, ja, mich interessiert das Marketing. Und in so einer Gruppe, da kann man sich auf sowas konzentrieren. Finde ich richtig cool. Schauen wir nochmal zu deinen Anfängen. Was hast du eigentlich mit Brautkleidern zu tun?
Ich war während des Studiums, ich sag mal, fing mein Leben mit der Niederlage an. Ich wollte eigentlich Unternehmensberater werden und bin in den ganzen Interviews durchgefallen, ja, wegen Cultural Fit. Also McKinsey, BCG, die haben mich alle abgelehnt. Rückwirkend betrachte, warum? Ich bin Unternehmer und Unternehmer passt nicht in die Beratung. Das war kulturell nicht richtig. Also wusste ich nicht, was ich machen sollte, hatte einen Studienkollege, der hatte gerade StudiVZ verkauft und hat gesagt, guck mal, ich baue hier einen Company-Builder auf. Das heißt, ich bin 2009 oder 10 nach Berlin gegangen und haben die erste Firma aufgebaut, die systematisch Firmen aufbaut. Ja, bekanntes Beispiel, so eine Copycat von uns war Rocket Internet und die sind auch an die Börse gegangen und darunter ist dann Zalando und Co. entstanden. Also wir haben gegründet Firmen am Fließband, so, also jedes halbe Jahr eine neue. Die bekannteste Firma, die ich mitgegründet habe, war dann Lieferheld, aka Delivery Hero, die wir auch später an die Börse gebracht haben. Und sowas haben wir gemacht. Jetzt habe ich währenddessen einen Venture Capital Fonds aufgebaut, also einen Wagniskapitalgeber namens Point Nine Capital. Und was mich immer gewurmt hatte, ist, ich junger Spund habe Gründern den Finger gegeben, ja, nein, also ich habe deren Träume ermöglicht oder zerstört, weil ich gesagt habe, du kriegst Geld, du kriegst kein Geld. Ohne, dass ich selber auf der anderen Seite mal gesessen habe. Also habe ich den besten Job der Welt gekündigt für mich und habe gesagt, ich gründe selber eine Firma. Und das war mit dem ehemaligen CTO von Zalando zusammen, dann später Wunschbrautkleid. Also wir haben einen Marktplatz für neue und gebrauchte Brautmoden aufgebaut. Hat uns damals interessiert, war so 2010 auch so ein Trend. Ja, also heute nennt man das übrigens nachhaltig, weil gebrauchte Brautkleider zu verkaufen ist ja eine nachhaltige Sache. Und dann haben wir einfach den aufgebaut und das war eigentlich ein Hobbyprojekt. Und das Hobbyprojekt wurde so erfolgreich und so gut, dass das so eine Vollzeittätigkeit war. Und wir hatten dann nach anderthalb Jahren den größten Marktplatz für Hochzeitskleider in Europa. Jedoch war das, ich habe den gebootstrapped und hatte dann Crowdfunding gemacht, habe auch Venture Capital reingeholt und habe den dann irgendwann verkauft an ein Medienunternehmen, weil ich festgestellt habe, ich möchte nicht die nächsten 10 Jahre noch Brautkleider verkaufen. Das hat mich intellektuell nicht genug begeistert. Ich wollte etwas machen, was die Gesellschaft reformiert, was mich intellektuell begeistert und was mehr mit Technologie zusammenhängt. Also ich war sehr gut drin, Geld zu verdienen, aber es hat mich einfach nicht ausgelastet. Und deswegen habe ich es verkauft und habe gesagt, ich will was Sinniges mit meinem Leben machen und bin da wirklich an meine Literatur gegangen, in meinem Bücherregale, an die Science-Fiction-Romane, habe gesagt, der Schlüssel für die viele Probleme da ist künstliche Intelligenz. Und weil, wie du schon gesagt hast, in dem Jahr 2012 das Deep Learning wieder hervorkam, dachte ich mir, wow, das passt. Ich komme aus dem Digitalsektor, ich kann digital, ich kann Software. Und künstliche Intelligenz hat jetzt endlich die kritische Masse. Da war ich rückwirkend betrachtet zwar 10 Jahre zu früh mit der These, aber das hat mich nie gestört, weil ich so von Anfang an, seit 2012, mich Vollzeit mit künstlicher Intelligenz beschäftigen konnte und wollte.
Ja, wirklich cool. Eben, wenn man da rechtzeitig reinkommt, die Brautkleider. Du bist verheiratet. Habt ihr in einem gebrauchten Brautkleid geheiratet?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Wir haben es sogar dreimal versucht, weil ich habe eine sehr temperamentvolle, unternehmerische Frau geheiratet. Und im dritten Versuch haben wir dann geheiratet. Ja, also so gesehen haben wir 2 Vorkleider sogar verkauft gebraucht wieder, weil es im dritten dann endlich was wurde, weil wir so dickköpfig sind, dass wir uns ganz schön gekloppt haben, bevor wir, wie gesagt, wir führen die Firma zusammen, sehr harmonische Beziehungen inzwischen führen. Also nein, wir haben neue Kleider gekauft, aber wir haben sie über die Plattform verkauft, weil ich brauchte es ja nicht, die ersten 2.
Ja, sehr gut. Ja, wirklich eine coole Sache. Gut. Jetzt Rise of AI.
2020 hätten wir 2000 Teilnehmer gehabt, 4 Tage und eine riesige Messe. Und dann kam halt Covid und hat uns da einen ganz schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich habe die Zeit dann genutzt, um das Geschäftsmodell, nennt man auf Neudeutsch Pivot, ja, also es anzupassen. Wir haben gesagt, nein, wir streamen ab jetzt alles. Das heißt, die Skalierung geht über den Stream. Wir hatten dann im ersten Stream 2000 Gäste online und dann nur noch 200 Gäste vor Ort. Und das habe ich beibehalten, weil vor Ort geht es nur ums Netzwerk. Sehr erfahrene Leute, nur Experten vor Ort, die sich austauschen. Wir nennen es intern immer das Klassentreffen der KI-Industrie. Das heißt, jeder mit Rang und Namen kommt vorbei. Und jeder andere, der sagt, ich will nur lernen, ich will nur zuhören, der kann es kostenfrei daran teilnehmen. Also dieses Geschäftsmodell so zu wandeln, dass vor Ort die Creme de la Creme sich trifft und das Longtail der Gäste kann online daran teilhaben. Und das machen wir nach wie vor. Das heißt, ich skaliere nicht mehr über Größe, sondern wir behalten es bei. Wir wollen auch gar nicht mehr wachsen, sondern für uns ist Qualität wichtiger als alles andere. Die großen Massenveranstaltungen, die sind in Amsterdam, die sind in London, die sind inzwischen in Frankfurt, die sind in Cannes. Wir machen keine Masse mehr. Liegt aber auch daran, ich möchte auf meiner Veranstaltung jeden Gast persönlich begrüßen können. Und wenn es zu viele sind, komme ich nicht mehr dazu. Und wenn es zu viele sind, kann ich ja gar nicht mehr jeden miteinander bekannt machen. Ja, also, wie gesagt, Qualität über Quantität. Das ist meine persönliche Entscheidung gewesen. Und das habe ich dann gemacht, weil Corona uns auch gezwungen hat, da auch eine Entscheidung zu treffen.
Ja, finde ich richtig cool. Was sind so, also das Buch haben wir gesprochen, über den Event haben wir gesprochen, du investierst. Wie geht's weiter? Was hast du sonst noch in der Pipeline? Was bringt die Zukunft?
Ich kriege im April meinen ersten Sohn.
Wow!
Ja. So, und das ist Generation Alpha, weil Generation Z ist schon wieder durch und wir nennen es intern Generation AI. Also es wird das erste Generation sein, die nur mit einer KI aufwächst. Und ich tippe darauf, dass die Generation, die jetzt geboren wird, die wird die Maschinen als eine Dialogmaschine kennenlernen, weil die wachsen mit Siri, Alexa und ChatGPT auf. Die werden also gar nicht mehr programmieren, die werden gar keine Apps mehr installieren, die werden nicht mehr klicken, die werden lernen, ich kann mit den Maschinen reden. Also ein ganz anderes Verständnis dafür zu haben. Und das ist so mein privates Experiment, wo ich total neugierig bin, die nächste Generation auch jetzt zu fördern und mit aufzubauen an Menschen. Und dann habe ich, wie gesagt, ich habe viel Energie ins Unternehmertum gesteckt. Jetzt fließt ein Teil meiner Energie da rein, dass wir uns auch biologisch multiplizieren. Weil wenn wir alle keine Kinder mehr machen, dann sterben wir auch aus. Ja, das ist also auch wichtig. Und ich kenne uns, ich werde wahrscheinlich einen KI-Kindergarten irgendwann gründen und eine KI-Schule gründen, weil ich neige dazu, wenn ich Probleme sehe, sie zu lösen.
Ja, Und ich denke, künstliche Intelligenz wird die Schule, wird das Lernen, das Studieren unglaublich verändern. Wir alle bekommen, unsere Kinder bekommen einen individuellen Tutor, der unglaublich viel Geduld hat mit uns. Mein Sohn ist 13. Ja, schon von Anfang an, Siri und er waren dicke Freunde. Es wird gar nicht so leicht, überhaupt noch dann tippen zu lernen. Ich halte es zwar immer noch für eine wichtige Kulturtechnik, dass man mit einer Tastatur umgehen kann, aber das ist schon gar nicht mehr so leicht. Und schreiben, ja, also es ist wichtig, dass man das lernt, auch wenn man es am Ende vielleicht gar nicht mehr braucht. Eigene Kinder zu haben und das weiterzugeben, ja, also meine Kinder, ich habe zwei, noch eine kleine Tochter, die ist 10, meine Kinder machen mich vollständig. Also ich möchte nicht jeder Kinder haben, aber ich könnte es mir nicht vorstellen ohne.
Ja, also ich freue mich drauf, dass wir endlich den Mut getroffen haben. Ja, ich habe 70 Firmen schon gegründet und investiert, aber ich hatte nie den Mut für eigene Kinder. Ja, und jetzt haben wir endlich den Mut gehabt letztes Jahr. Es hat dann irgendwann auch geklappt und deswegen im April ist es soweit. Und das ist so, neben all den anderen Projekten, das so. Ansonsten, was steht noch an? Ich habe mir in Corona einen Wald gekauft und bin eigentlich 2 Jahre in den Wald gezogen während dieser Verrücktheit da draußen und habe einen Permakulturgarten oder Waldgarten aufgezogen. Heißt, je mehr ich mich mit Technologie beschäftige, desto mehr hatte ich das Bedürfnis, offline autark im Wald leben zu können. Und das ist so ein Hobby von mir. Ich mache regelmäßig Überlebenstrainings und Überlebensmissionen, weil ich mich selber darauf vorbereite, wie ein Leben aussehen könnte, wenn der Strom nicht mehr fließt.
Ja, ich sehe schon. Also wir beschäftigen uns mit KI, Science Fiction und sind Waldbesitzer. Also jetzt so von Waldbesitzer zu Waldbesitzer. Wie groß ist dein Wald?
Übersichtlich. Wir reden von einem Hektar so ungefähr. Ja. Aber das ist ehrlich gesagt genug Aufwand, ja, schon den alleine zu verwalten.
Ja, also mein Wald ist 4 Hektar groß. Da ist ein kleiner Urwald drin, ein Hochmoor. Also ein Hektar ist gar nicht bewirtschaftbar. Da war aber, sagt mir der Waldaufseher, seit Tausenden von Jahren kein Mensch drin. Ja, das ist wirklich noch ein Stück europäischer Urwald, sowas zu haben. Ja, und ich glaube an eine gute Zukunft, aber falls das nicht eintritt, kann ich dort reinmarschieren und Holz schlagen, um für meine Kinder zu heizen. Auch eine wunderbare Vorstellung von Nachhaltigkeit.
Ist übrigens auch das beste Workout. Also ich bin im Sommer regelmäßig draußen und schlage Holz, habe letzten Winter 200 Meter Leitungen verlegt, damit ich alles bewässern kann etc. Ich denke mir Bewässerungssysteme aus, ich habe einen Brunnen gebohrt. Den Körper da auszulasten ist ungeheuer befreiend und dann kann der Kopf auch besser denken.
Okay, das steht mir erst noch bevor, der Wald als Workout. Aber sicher auch keine schlechte Idee. Aber es zeigt jedenfalls Technik und Naturverbundenheit, das schließt sich gegenseitig nicht aus. Ich würde sogar sagen, das gehört zusammen.
Ja, absolute Zustimmung.
Ja, ja, also ausgesprochen spannend, auch deine Zukunftsprojekte, was du alles an Eisen gleichzeitig im Feuer hast und wie du dich auch dafür einsetzt, dass man künstliche Intelligenz eben wirklich in die Breite bringt, dass auch die Menschen in Deutschland verstehen, wie man mit dem Ganzen umgehen kann. Jetzt meine letzte Frage, wenn jetzt künstliche Intelligenz sehr viel kann, manche sagen, irgendwann mal wird künstliche Intelligenz alles tun können, was betriebswirtschaftlich, also alle Tätigkeiten erfüllen, die kommerziell relevant sind, für die man also Menschen einen Gehalt bezahlen würde. All das kann irgendwann mal künstliche Intelligenz. Was passiert denn dann mit unserer Gesellschaft? Oder ist das unrealistisch?
Also persönlich ich habe 2016 mal den TEDx-Vortrag gegeben. Je mehr künstliche Intelligenz wir haben, desto mehr Lebenszeit gewinnen wir. Und das ist großartig. Ich glaube, der Mensch ist nicht geboren worden, um einen Job von morgens 8 bis 19 Uhr durchzuführen, sondern um zu leben. Und ich wünschte, wir würden dann mehr Zeit verwenden, um sich selbst zu entdecken, das Ego in den Griff zu kriegen, sich um seine nächste Familie zu kümmern, um vielleicht auch die Eltern zu pflegen, für menschliche Beziehungen. Lass doch die Maschinen arbeiten. Lass die Maschinen das produzieren und das abfertigen, was wir brauchen. Umso mehr Zeit gewinnen wir gesellschaftlich für andere Menschen. Und das ist aus meiner Sicht so die Utopie, die ich anstrebe, ja, eine harmonische Gesellschaft zu haben, wo keiner mehr arbeiten muss, weil er Geld braucht. Weil Gesundheit und Bildung und Dach über dem Kopf ist abgesichert. Die Leute arbeiten dann, weil sie sich selbst verwirklichen wollen oder weil sie gerne das zweite Auto hätten und den besseren Urlaub haben. Aber dass es aufhört, dass die Leute aus Angst arbeiten müssen, aus Existenzangst. Und das könnten wir hinkriegen, wenn wir den Wohlstand auch jetzt schon fairer verteilen würden. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz großartig dazu beitragen wird, dass wir eine sehr, sehr reiche Gesellschaft sind und gleichzeitig keiner mehr sich arm fühlen muss. Das ist so meine Utopie, an die ich glaube.
Fabian Westerheide, ich nehme das als dein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Christoph.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.